Hallo zusammen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe von MyEWorld. Unser heutiges Thema lautet Big Data, Notwendigkeit und Fundament für KI-gestütztes individuelles Lernen. Ich begrüße wie immer meine Co-Moderatorin Jacqueline Fuhrmann.
Hallo.
Mein Name ist Detlef Steppun. Und weiter geht's, Jacqueline.
Genau, ich wollte gerade schon anfangen. Ich darf unseren Gast vorstellen, Dr. Alexander Friedenberger. Den haben wir heute eingeladen, um uns quasi mit ihm mal über das spannende Thema auszutauschen. Und Alex hat schon so eine umfangreichende Vita hinter sich, dass man eigentlich schon damit einen ganzen Podcast aufnehmen könnte. Also wirklich einen sehr spannenden Gast haben wir heute hier. Und kurz zusammengefasst ist Alex quasi Doktor im Bereich Physik. Also er hat promoviert im Bereich komplexer Quantensysteme, also auch sehr, sehr spannend. Und arbeitet heute aber oder auch schon seit vielen Jahren im Bereich Big Data, Data Science und auch neuronalen Netzwerken. Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, so ein Steckenpferd von ihm. Und Alex, du warst auch viele Jahre bei Stackful beschäftigt und hast dich dort mit Online-Weiterbildung beschäftigt.
Genau, das stimmt, ja. Achso, sorry, ich
weiß nicht. Ja, also wirklich viele spannende Themen. Und gerade Big Data ist ja bei uns heute hier quasi unser Thema und das ist auch quasi immer noch eine digitale Schlüsseltechnologie, die man aber eigentlich im Grunde im Bildungssystem überhaupt nicht wirklich wahrnimmt. Also weder in der Lehrerinnenausbildung noch im Bereich Fortbildung oder auch generell das Thema im Unterricht wird gar nicht so behandelt. Und wir haben uns dann einfach gedacht, dass wir dich mal als Experte dazu holen und mal fragen, wie du die Notwendigkeit von Big Data siehst und gerade auch, ist das eher nur eine Notwendigkeit oder auch gerade ein Fundament im Bereich individuelles Lernen. Wie schätzt du das so ein?
Ja, vielen Dank für die. Ich höre mich ein bisschen doppelt. Vielen Dank für die Einladung und das ist eine sehr spannende Frage, die du da stellst, wo man auch sehr lange drüber sprechen kann. Big Data ist interessant, dass es im Schulbereich noch nicht so angekommen ist, weil das ja eigentlich schon eine etwas, also nicht mehr ganz frisches Thema ist in gewisser Weise. Also im Technologiebereich ist das ja eigentlich schon sehr etabliert. Und heute spricht man fast gar nicht mehr von Big Data, weil alle sagen, okay, das ist eigentlich unser Alltag sozusagen. Also das ist quasi sozusagen so, wie man bei Taschentüchern, von Tempotaschentüchern spricht, ist eigentlich alles quasi Big Data. Und die Frage ist jetzt, warum das im Bildungssystem nicht angekommen ist. Das ist eine gute Frage, aber es ist ja leider oft so, dass die Schulen etwas, also nicht immer sozusagen Vorreiter im Technologiebereich sind. Und ob das eine Notwendigkeit oder Fundament für individuelles Lernen ist, wie soll man sagen? Also Big Data im Lernbereich ist ja die Frage, was damit eigentlich gemeint ist, ne? Also sozusagen Big Data bedeutet das, dass ich den einzelnen Schüler sehr genau mit Daten durchleuchte oder dass ich eben einfach über die Gesamtheit der Schüler sehr viele Daten sammle. Und ja, ist es eine Notwendigkeit oder ein Fundament für individuelles Lernen? Das auch eine, ja, ist die Frage, wie man, also individuelles Lernen könnte es ja auch komplett ohne Daten geben. Deswegen würde ich denken, dass es nicht unbedingt ein Fundament für individuelles Lernen oder eine Notwendigkeit ist. Es bietet natürlich aber viele Chancen, dass man sozusagen auch vielleicht neue Schulkonzepte oder sozusagen neue pädagogische Konzepte verfolgen kann. Wir alle, also wir sozusagen, die heute hier in dem Podcast drin sind, haben das ja wahrscheinlich noch erlebt, dass es diesen Frontalunterricht sehr stark gegeben hat und keine große Individualisierung. Und eigentlich geht man ja heute, also ihr seid die Experten als Lehrer und Lehrerinnen, aber eigentlich geht man ja heute davon aus, dass es angenehmer ist, wenn man ein individuelleres Lernkonzept verfolgt. Und da kann natürlich Big Data und KI eine Hilfestellung sein, wenn man das möchte.
Da wäre ja die Frage, Alex, wenn ich jetzt keine Schülerdaten habe, also Lernstand, Noten, eben auch Lücken, kann ich den Schüler ja gar nicht eigentlich mit einer KI individuell unterstützen.
Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also es ist natürlich, gibt es da verschiedene Hürden. Also besonders im Bildungsbereich gibt es natürlich viele, auch sehr gute Gründe, warum man vorsichtig ist mit Daten. Aber es gibt zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, also es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ein Sprachmodell wie zum Beispiel ChatGPT oder GPT-4 nimmt. Dafür gibt es auch zum Beispiel Open-Source-Variationen, die man theoretisch auch einfach selber hosten könnte. Das ist natürlich eine große Herausforderung für eine Schule, das technisch umzusetzen, aber wäre im Prinzip möglich. Und dann könnte man sicherstellen, dass, also dann könnte man da den Datenfluss kontrollieren und sicherstellen, dass man da eben keine kritischen Daten für die Schüler sammelt. Und im Prinzip könnten die auch einfach, könnte dieses Modell ja auch einfach unterstützen, ohne sozusagen sensible Daten abzufragen. Also man könnte einfach Fragen stellen, zum Beispiel möchte was über Schmetterlinge lernen, kann man dann sozusagen entsprechende Fragen stellen und würde dann individuelle Antworten bekommen, ohne dass jetzt der Schüler an sich quasi durchleuchtet werden müsste.
Ja, aber bin ich denn nicht eher noch so wie beim Lexikon nachschlagen oder bei Google nachgucken, wenn ich also frage, sag mir was zum Schmetterling, denn ich will den ja individuell fördern. Das heißt, ich will ja im Endeffekt auf seinem Lernstand aufsetzen und ihn dann im Endeffekt KI gestützt weiterentwickeln lassen im Lernprozess. Und wenn ich dann keine Daten vom Schüler habe, dann sehe ich irgendwie das Problem, dass ich da gar nicht individuell an den Schüler rankomme, sondern dass ich auf einer allgemeinen Ebene bin. Also ein Schüler setzt halt ChatGPT ein, um ein Handlungsprodukt zu erstellen. Aber da kriegt er die Antworten im Endeffekt von einer KI, aber sein Lernprozess selbst findet nicht wirklich an der Stelle statt.
Ja, weiß ich gar, also vielleicht kann man das so sehen. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich es mit dem Zustand vergleiche, wo ein Lehrer vorne vorsteht und sozusagen Frontalunterricht macht und sozusagen mit der ganzen Klasse Unterricht macht, ist es ja sehr viel weniger individualisiert, als wenn ich sozusagen einen Gesprächspartner habe, mit denen ich Fragen und Antworten durchsprechen kann. Und wenn sozusagen so ein KI-Agent da diese Rolle übernehmen kann, wäre das ja schon ein Individualisierungsgewinn. Und wenn man sozusagen hier, das kann es natürlich auch weiterdenken, dass es eben anonym, man könnte ja anonyme Profile von den Schülern annehmen und dann könnte die ja auch Erinnerungen über die Schüler, also in gewisser Weise für, über die Schüler annehmen und dann entsprechend schon individuell an den Schülern arbeiten, ohne dass es eben aber ein sensible Daten verloren gehen. Also solange ich die Kontrolle über die Daten behalte, wäre dem ja auch Vorschub geleistet. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Oder wie seht ihr das?
Also quasi über Nummern, ne? Dass man dann einfach vielleicht eine Nummer
Genau.
hätte und darüber loggt man sich dann immer wieder ein mit seinen Daten und hätte dann darüber theoretisch, ohne jetzt, dass man persönliche Daten preisgibt, quasi trotzdem noch den Bereich individuelles Lernen abgefragt. Das meinst du wahrscheinlich, oder?
Genau, das meine ich. Und dann könnte man könnte ja sozusagen, also das ist immer die Frage, wie viel Energie man in das Thema stecken möchte, aber man könnte ja auch bestimmte Filter einbauen, dass dann eben in die KI keine Daten eingefüttert werden können, die eben kommen, also dass man keine personenbezogenen Daten eingibt, Namen und oder Sachen, die irgendwie Rückschlüsse über Personen zulassen, dann könnte man es noch sicherer machen. Aber dadurch, dass man einfach die Kontrolle über das Modell an sich und den Datenaustausch mit dem Modell erhält, wäre das schon ein deutlicher, sag ich mal, Gewinn gegenüber, wenn ich jetzt einfach die kommerzielle Version von dem Modell benutze.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und wenn man dann mal so in den Bereich ja generell weiter Sicherheit denkt, also DSGVO ist vielleicht so ein Stichwort, was auch generell ja vor dem KI-Boom konzipiert wurde. Und was für Auswirkungen kann das denn quasi auf das KI-gestützte individuelle Lernen dann bedeuten? Also ist da eine Idee, wie wir da in Zukunft damit umgehen könnten? Oder ist das, sagst du, dadurch, dass alles so ja ohne Schülerdaten basieren könnte, sollte?
Also, da ist natürlich die vorstellbare Feld an Sachen, die man machen könnte, ist natürlich sehr weit. Also man könnte theoretisch, wenn man nicht unbedingt jetzt ein Large Language Model benutzen möchte, könnte man ja theoretisch auch einfach so Daten in das mit KI zum Beispiel, also auswerten oder dass man zum Beispiel in gewisser Weise einfach statistische Auswertung macht, dass man irgendwie guckt, wie performen sozusagen eine Person relativ zur Gesamtklasse und da sozusagen Profile machen. Das kann man sich vieles vorstellen. Das Thema DSGVO ist ja auch immer daran geknüpft, dass es eben transparent sein muss, sachgebunden sein muss und eben auf Zustimmung basiert. Und da ist halt die Frage, inwieweit die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, die dann diese Entscheidung treffen können, auch dem offen gegenüber sind, wenn man denen vielleicht aufzeigen kann, dass man die Kontrolle über die Daten behält im Schulkontext oder im Ausbildungskontext, ist es vielleicht auch nicht so, kann man da vielleicht auch mehr machen und wenn man da eben Vertrauen aufbaut und transparent ist.
Ja, die DSGVO ist ja ein sehr kritisches Thema für Schulen. Also überhaupt mit Daten von Schülern umzugehen. Jetzt gibt es ja auch europäische Bestrebungen, den Einsatz von KI zu reglementieren. Also wo es jetzt gar nicht primär, glaube ich, um die Speicherung der Daten geht, sondern wo man eher guckt, was nimmt die KI an der Stelle alles für Daten mit? Also das heißt, der Anbieter an der Stelle. Welche Auswirkungen hat denn dieser AI-Act, den wir ja in Europa haben, für die individuelle Förderung von Lernprozessen? Schränkt der das irgendwie ein? Also es gibt ja da diese unterschiedlichen Risikostufen. Da wird Bildung ja relativ weit oben eingestuft als risikobehaftetes KI-Tool.
Ja, also da kann man vielleicht schon mal anfangen, dass der EU-AI-Act in der Hinsicht etwas außergewöhnlich ist, weil er eben nicht so klar reglementiert, sondern eben den Fokus auf diese Risikoklassen gibt, sozusagen. Also der Fokus, das, was alles über anderen steht, ist, dass verhindert werden soll, dass Menschen durch die KI entweder Schaden zugefügt wird oder sozusagen sie in ihren Rechten eingeschränkt werden. Und das dann immer, das bedeutet dann halt, dass bestimmte Themengebiete, da der Einsatz von KI komplexer ist oder sozusagen stärker reglementiert ist, wenn man davon ausgehen muss, dass da grundlegende Rechte kompromittiert werden kann, wenn die KI sozusagen ungünstige Entscheidungen trifft. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass die KI am Schluss ja einfach Muster in Daten erkennt. Und wenn wir jetzt sozusagen Muster in diesen Daten jetzt vielleicht historisch gesehen Muster entstanden sind, die wir nicht so angenehm finden, dann kann die über die KI sozusagen in die Zukunft weiter transportiert werden. Also stellen wir uns mal vor, dass vielleicht historisch gewachsen Männer eher in technischen Berufen und Frauen vielleicht eher in wie soll man sagen, Pflegeberufen gekommen sind. Und jetzt soll diese KI zum Beispiel empfehlen, in welche Berufslaufbahn man einschlagen soll. Und wenn sie auf diesen historischen Daten trainiert ist, würde sie vielleicht eben dieses Muster abdecken. Und dann würde sie vielleicht eben jungen Frauen eher empfehlen, jedoch was in Richtung Pflege zu machen und jungen Männern eher sich sozusagen technisch zu orientieren. Und das wäre ja dann sozusagen etwas, wo die KI sehr entscheidenden Einfluss in unser Leben nehmen würde. Also die sozusagen welche Berufsentscheidungen wir treffen, wie auch unser Lernerfolg in der Schule ist. Das sind ja sozusagen Sachen, die für unser Leben extrem große Bedeutung haben kann. Und deswegen ist es da halt eben, hat die EU gesagt, in solchen Bereichen müssen wir ganz genau hinschauen und gucken, dass da eben Menschen nicht beeinträchtigt werden durch den Einsatz von KI. Genau, der AI-Act ist sozusagen, beschäftigt sich eher indirekt mit den Daten, nicht so sehr wie der DSGVO, wo das Thema mit den Daten direkt drin ist. Das heißt, hier haben wir nicht so sehr unbedingt ein Problem mit den Daten in direkter Weise, sondern wir haben eher ein Problem damit, dass wir dadurch, dass die von der KI getroffenen Entscheidungen so eine große Auswirkung auf das Leben von Menschen haben können, wir dadurch stärker reglementiert sind, ne? Also hast du schon gesagt, Themen wie Ausbildung, Entscheidung zum Beispiel, in welches Schulsystem ich eintrete, kriege ich eine Gymnasialempfehlung, gehe ich auf die Haupt, also gehe ich in die Gesamtschule oder in welche Schulform ich eingewiesen werde, das sind alles sozusagen extrem schwerwiegende Entscheidungen und da ist eben halt, sind sehr große Hürden für den Einsatz von KI und auch für die Kontrolle vorgesehen und das ist wahrscheinlich aber auch gut so. Das heißt, an der Stelle kann es kompliziert werden. Wenn wir aber, es gibt sozusagen, der EU-AI-Act sieht auch vor, dass wenn die KI in einem sehr engen Rahmen eingesetzt wird und wir in diesem sehr engen Rahmen nicht erwarten müssen, dass, wie soll man sagen, schlimme Sachen passieren, dann kann es auch in solchen Bereichen, wo eigentlich der Bereich Hochrisiko zugeordnet wird, aber diese Anwendung speziell eine Ausnahme hat, das ist alles noch nicht so super klar, weil das tatsächlich auch der EU-AI-Act noch nicht hundertprozentig voll ausgestaltet ist. Also bestimmte Sachen, die darin vorgesehen werden, müssen noch erst entstehen. Also Reglementierungsbehörden und so weiter und so fort. Das heißt, es ist doch so in gewisser Weise ein lebendes Dokument, wo bestimmte Aspekte noch ausgearbeitet werden können. Und da muss man sehen, wie das dann am Schluss mit Leben gefüllt wird. Aber ja, auf jeden Fall ist es erstmal etwas, wo man eine gewisse Art von Bremssituation drin hat, weil man eben da diese Regulierung beachten muss.
Ja, Frage dazu, ich frage mal ein bisschen tiefer nach. Ist dir das Thema Startchancenprogramm ein Begriff?
Ja, ist mir schon untergekommen, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz.
Das ist ein adaptives Lernsystem, was momentan von allen Bundesländern entwickelt wird, oder besser gesagt von einem Unternehmen. Und da ich zitiere das mal kurz, wo der Hersteller sagt, dass es hier um Lernstände und Lernfortschritte der Schülerinnen geht, dass man die kontinuierlich messen kann und dass das den Lehrkräften angezeigt wird. Und dazu zählt weiter, dass persönliche Lernpfade mit passendem Lern- und Übungsmaterial ergänzt wird und das KI-System dann wie ein Tutor fungieren soll. Und zwar überwiegend mehr oder weniger automatisiert. Die Bundesländer haben knapp 50 Millionen Euro in diese Entwicklung gesteckt. Wenn du jetzt nur diese zwei Zitate siehst, also, ne, also Lernstände messen, Lernfortschritte messen und speichern und dann eben daraus Übungsmaterial herzustellen, was ja eigentlich wirklich sehr intelligent ist und einem Schüler tatsächlich individuell helfen könnte, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten, wird der AI-Act sowas im Bildungsbereich dann stoppen? Oder wie siehst du da die Gefahren oder Chancen?
Das ist wirklich ein sehr diffiziles Thema. Ich gebe mal jetzt ein anderes Beispiel aus einem anderen Hochrisikothema, wo das sehr komplex ist zu entscheiden, ob das ein Hochrisikofall ist oder nicht. Zum Beispiel dürfte eine KI nicht entscheiden, ob ich für einen Job angestellt würde, weil wir sagen würden, okay, das hat so eine fundamentale Auswirkung auf mein persönliches Leben, dass wir das nicht so machen können. Es gibt aber eine ganze Reihe von Ausnahmeregelungen, wo dann Sachen erlaubt sind. Zum Beispiel ist eine explizite Ausnahme in dem EU-AI-Act, dass ein CV, dass eine CV-Scanner oder eine KI-Anwendung in dem Fall den auswerten darf und ein Scoring erstellen kann. Das ist sozusagen eine explizite Ausnahme, wo das keine Hochrisikoanwendung ist, sondern sozusagen, weil man sagt, der Scope ist sehr klein und man hat nochmal eine menschliche Instanz dazwischen, die die Entscheidung trifft.
Das wäre dann der Lehrer oder die Lehrerin.
Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das bei den Schülern genauso wäre, ob das auch so ein expliziter, aber man könnte sich vielleicht, oder ich mache es mal andersrum, sozusagen, um ein menschliches Beispiel zu bringen. Wenn man an der Hochschule Lehre macht, gibt es ja auch bestimmte Herausforderungen. Und sozusagen, zumindest als ich noch in der Uni war, gab es so, dass im Prinzip nur Professoren Noten geben durften. Und jetzt hatten wir zum Beispiel ein Physikpraktikum, da mussten wir Versuche machen, die wurden von Studenten betreut. Und die Studenten haben keine Noten vergeben, sondern die haben Punkte vergeben. Und am Schluss hat sich ein Professor hingesetzt, hat die Noten zusammengerechnet und hat gesagt, mit diesen Punkten kriegst du diese Note. Und das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob das jemals gerichtlich geprüft wurde, aber das sind solche Workarounds, die halt eben auch bei diesem CV-Scoring funktionieren, sozusagen. Also in der Hinsicht wäre dann, vielleicht sagt man, die KI gibt Empfehlungen und am Schluss entscheidet der Lehrer und insofern wäre das ein Workaround. Generell ist es natürlich schwierig, das so zu entscheiden. Also da gibt es, das ist wahrscheinlich etwas, was uns noch eine Weile beschäftigen wird, diese Frage. Also wie diese ganzen Zwischendinge, ne, wenn man jetzt da noch menschliche Entscheidungen dazwischen hat. Wird, glaube ich, noch ein komplexes Thema sein. Generell ist natürlich, so wie du es, also wenn man sagt, Entscheidungen, die über zum Beispiel angestrebte oder erlangte Schulabschlüsse eine Auswirkung haben, sind natürlich Hochrisiko im Prinzip. Wenn man aber irgendwie sagt, naja gut, der Lehrer ist ja noch dazwischen und am Schluss trifft er Entscheidungen, das sind so eine Graubereiche, die sehr schwer zu durchleuchten sind.
Okay, das kennt Schule ja. Wir befinden uns sehr häufig im Graubereich bei solchen Anwendungen. Noch eine kurze Frage, bevor Jacqueline wieder weitermachen kann. Ich habe vor kurzem mal einen interessanten Artikel gehabt. Da ging es um ein Datenschutzkonzept von Tim Berners-Lee, der ja vielen bekannt ist als Erfinder des World Wide Webs. Der hat ein Datenschutzkonzept vorgeschlagen. Der nennt das Solid. Und da geht es eigentlich darum, dass man alle Schüler oder überhaupt Schülerdaten speichern könnte in einem verschlüsselten Ordner. Und dass dann dieser Ordner im Endeffekt Schnittstellen hätte, also APIs zu Programmen, die in der Lage wären, dann, also objektorientiert quasi, abzufragen, wie ist der Lernstand, was hat er für Noten, wie hoch ist seine Aufmerksamkeitsspanne. Und die Schülerin oder der Schüler, der hätte selbst die Möglichkeit, dort die Freigaben durchzuführen oder halt die Erziehungsberechtigten. Was hältst du von so einer Lösung? Weil das wäre zum Beispiel gerade im Bereich Lernplattformen eine absolute Lösung, weil wir ja dort auch ständig über den Datenschutz sprechen, wo eben die Datenschutzgrundverordnung auch ständig reinhakt. Also Stichwort Microsoft 365 ist ja so das klassische Problem, wo alle Schulen mit kämpfen. Die möchten alle Microsoft nutzen und die Datenschutzbeauftragten der verschiedenen Länder grätschen dann sehr häufig dazwischen und dann gibt es dann Riesendiskussionen, die meistens durch Politik irgendwie gelöst wird. Zurück, was hältst du von so einem Konzept? Hältst du das für praktikabel, für machbar?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also dieses Prinzip geht ja, so wie ich das verstehe, eigentlich auch über die Schule hinaus, sondern ist ja so eine generelle Ansatz, der, glaube ich, irgendwie als Antwort auf auch Social Media Geschichten entstanden ist. Und da gibt es ja zum Beispiel auch, da gibt es halt in solchen Systemen oft so eine Art Critical Mass Problem, sozusagen, also es gibt ja zum Beispiel auch Bestrebungen, dezentrale Social Media zu machen. Mastodon kennt man vielleicht sozusagen, wo dann auch die Daten nicht zentral, sondern dezentral organisiert werden. Oft haben dann diese Lösungen das Problem, dass sie nicht ganz so angenehm und seamless sind wie die sozusagen Competitors und dass sie dann oft nicht so eine kritische Masse erreichen, dass es wirklich angenehm ist. Also wenn man das sozusagen sehr global denkt und sozusagen könnte ich mir vorstellen, dass es da Adaptionsprobleme gibt. Und ich glaube, ich wäre tendenziell auch eher ein Freund davon, dass man versucht, die Daten wirklich komplett also zu kontrollieren, dass man zum Beispiel eben das in einem geschlossenen System macht, wo man dann wirklich verhindern kann, dass die Daten nach draußen kommen, weil sonst ist ja dann immer noch die Frage, ob dann so eine API ausgehebelt werden kann. Also so das Beispiel, was ich jetzt hatte, zum Beispiel ja mit dem, dass man dieses, wenn man ein Large Language Model hat, das kann man theoretisch in seinem eigenen IT-System zur Verfügung stellen, ohne dass jemals irgendwie etwas nach draußen geht. Und genauso geht es ja im Prinzip auch, ging es auch mit Lernplattformen, dass die einfach in einer geschützten Bereich selbst gehostet werden. Das heißt, die sind gar nicht direkt unbedingt im Internet, sondern die sind im Intranet. Das wäre wahrscheinlich für die Nutzenden eine angenehmere Lösung, würde aber die Schulen natürlich vor eine sehr große Herausforderung stellen, diese ganze IT-Geschichte zu beherrschen. Also, dass sie da irgendwie Leute vor Ort haben, die das organisieren können. Wenn wir jetzt irgendwie aktuell eher das Problem haben, dass es keinen IT-Support in den Schulen gibt, dass dann irgendwie die Lehrer selbst die Rechner warten müssen. Es ist wahrscheinlich eine sehr utopische Vorstellung, dass man sowas macht, aber das wäre vielleicht irgendwie angenehmer aus IT-Sicht. Generell natürlich bin ich schon immer ein Freund davon, dass man versucht, Datenschutz zu machen, Daten, so sensible Daten nicht bestimmten amerikanischen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das finde ich sehr sympathisch, die Idee. Aber es stellt halt eben auch einfach eine Komplexitätsstufe noch hinzu. Müsste man halt eben abwägen, ob diese zusätzliche Komplexität, ob die das sozusagen aufwiegt durch den zusätzlichen Nutzen, dass dann eben wieder andere Sachen leichter zu handhaben sind, eben über diesen DSGVO-Ansatz. Vielleicht war das jetzt zu verworren, aber ich hoffe, ihr habt meine Idee irgendwie verstanden. Also man hat dann sicher einen Trade-off, ne? Sozusagen, dass einerseits ist dann vielleicht das Thema DSGVO etwas weniger prominent vertreten, weil man sagt, hier, da gibt es bestimmte Schutzmechanismen. Dadurch hat man aber trotzdem dann wieder eine etwas komplexere IT-Infrastruktur. die man beherrschen muss. Und das ist ja für Schulen generell immer eher schwierig.
Das stimmt. Und ich glaube, Schulen versuchen jetzt ja auch gerade mit Lernplattformen viel zu arbeiten. Wir bei uns arbeiten auch mit Phobis. Diese Plattform ist halt auch gerade im Bereich ja, Fortbildung für uns Lehrkräfte von Vorteil. Aber andererseits kann ich auch mit meinen Schülerinnen und Schülern darauf arbeiten und kann mir in einer Schnelligkeit KI-gesteuerte Unterrichtsmaterialien entwerfen lassen, also gemeinsam. Ich kann die Schüler einladen, in einem Klassensetting mit mir dort zu arbeiten. Also es ist wirklich sehr spannend und solche Plattformen sind gerade für Schulen sehr interessant. Und wir haben uns dann gefragt, ob die auch generell irgendwie eine Art Alternative zum schulischen Kontext werden können, wenn man so sich das Bildungssystem mal anschaut. Wie siehst du das? Gibt es da gerade im Bereich KI und Plattformen für Schulen neuen Aufwind in dem Bereich? Könntest du dir da was vorstellen?
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein sehr komplexes Feld, ne? Also Schule ist ja, also aktuell nicht nur durch das Thema KI, sondern generell durch den technischen Fortschritt ist im Moment so viel möglich. Andererseits hat das Thema Schule ja auch bestimmte Anforderungen, ne? Dass wir so, also dass wir bestimmte Leute, dass wir da nicht benachteiligen dürfen, Leute, die sozusagen technisch bessere technische Voraussetzungen haben. Und das sind ganz viele Themen, die da reinspringen und sehr wichtig sind. Und du meinst jetzt aber, ob das eine Konkurrenz zur Schule werden kann, oder?
Also generell eine Alternative, ne? Dass man halt sagt, ja, oder Konkurrenz, wenn du so magst. Kannst auch gern von Konkurrenz sprechen, ja.
Ja, ich hake mal kurz ein, Alex. Wir haben so einen Slogan letztens gelesen. Der lautet Learning anything, anytime, anywhere, with any device, with anybody. So, das heißt also, wir sehen, dass Schüler und Schülerinnen gerne sich den Lernstoff vielleicht selbst aussuchen wollen, die Zeit und wo sie lernen möchten. Und wenn wir jetzt alternativ zur Schule solche Bildungsanbieter bekommen, die das quasi außerhalb von Schule abbilden, dann habe ich persönlich zum Beispiel eher die Angst, dass die Schüler der Schule den Rücken kehren und eher zu diesen Bildungsanbietern gehen und dann vielleicht irgendwann auch gar keine Lust mehr auf Schule haben und dann gar nicht mehr kommen, weil die Möglichkeiten, Schüler also dazu zu zwingen, eine Schule zu besuchen, wenn sie vielleicht andere Alternativen haben, wie solche Bildungsanbieter. Wir sehen es ja auch im Social-Media-Bereich, ne? Also da gehen die einfach hin, ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Dass Schule dann eigentlich nur noch sowas wie ein Bildungssystem der zweiten Ordnung wird.
Ja, das ist wirklich schwierig gegeneinander zu setzen. Also ich glaube, gestern war bei Markus Lanz eine Diskussion tatsächlich zum Thema Schule und dass das Thema Schule eigentlich das Problem hat, dass die Lehrenden sehr weit weg von der Realität der zu Belehrenden oder zu Auszubildenden sind und dass die im Moment stark daran verzweifeln, dass sie die nicht mehr da abholen, wo sie sind. Und da kann eben das Thema individualisierte Lernformate und Lernplattformen kann irgendwie helfen. Aber trotzdem ist ja eine Schule vielleicht auch nicht nur ein Ort, an dem ich bestimmte Fähigkeiten lerne, sondern eben hat auch noch darüber hinaus eine Aufgabe, dass man irgendwie, keine Ahnung, Charakterbildung, soziale Interaktion, soziale, so, wie soll man sagen, lernt, sich in einem sozialen Kontext zu bewegen und so viele andere Sachen. Und es soll ja auch vielleicht, oder es ist vielleicht eine Frage, aber soll ja vielleicht auch bestimmte Ungleichgewichte in der Gesellschaft helfen, abzufedern. Und wenn wir Leute jetzt komplett solchen Systemen beantworten, ist es natürlich so, dass man, es gibt immer bestimmt Leute, die besonders motiviert sind oder wo auch das Elternhaus extrem dahinter ist, dass man sich damit beschäftigt. Die können wahrscheinlich extrem von so einem System profitieren. Und es kann eher so, es kann vielleicht eher bildungsferne Familien oder sozusagen Familien geben, wo das Thema, wo sich halt niemand so richtig darum kümmern kann, das zu begleiten. Und für die kann das eben komplett ins Negative sozusagen umschlagen, weil die dann noch weniger Hilfestellen oder da guckt halt niemand mehr drauf sozusagen. Die sind dann sozusagen sich selber ausgesetzt und das kann halt eben wie fast jede Technologie in der Bildung, wenn man da sozusagen nicht gegensteuert, eben zu so einem Spalt führen, ne? Dass sozusagen bestimmte, die davon profitieren extrem davon und die nicht davon, die eh schon vielleicht nicht auf der Sonnenseite sind, werden dann eben noch stärker abgehängt, weil dann eben die Unterstützung fehlt und eben diese ganzen Potenziale nicht gehebelt werden können.
Ja, total. Also ich glaube, auch Schule ist auch wirklich ein sozialer Anker für
Ja.
die SchülerInnen und auch eine sehr wichtige Komponente, ne? Also ich glaube, dass wenn man die Richtung nur in alternative Plattformen oder künstliche Intelligenz gesteuert da ins Spiel bringt, dann ist das wirklich schwierig, nicht? Ich habe auch die Diskussion gestern gesehen und fand das spannend zu hören, wie das so generell diskutiert wird gerade. Und klar, in Schulen spielen da immer noch mal weiter oder andere Dinge ja auch noch eine große Rolle, ne, die für die Gesellschaft eigentlich super wichtig sind. Ja, wenn man aber so in die Zukunft blickt, das machen wir auch total gerne, dann fragt man sich natürlich schon, wo geht die Reise hin? Was wird da zu diesen Plattformen weiter angeboten? Gerade auch so die Global Player, die wie Apple, Microsoft und Co. oder auch im Bereich Social Media haben wir eben ja auch schon besprochen. Da ist Meta ja auch noch eine sehr gute Plattform, wo vielleicht noch was kommen könnte, so irgendwie eine Alternative zum Schulsystem. Gerade was Detlef auch sagte, dass halt vielleicht Schüler darüber sehr, sehr gerne lernen, dass die da so gerade vielleicht eine Alternative sehen, wo man halt sagt, da könnte man jetzt noch mehr im Bereich Plattformen auf den Markt bringen. Meinst du, das könnte möglich sein oder?
Ich komme sofort darauf. Ich habe jetzt gerade noch mal einen Gedanken sozusagen zu der Frage davor. Das
Ja,
Thema
gerne.
eben sozusagen, wir haben ja auch bei den Pandemien erlebt, dass die Schule auch, also einerseits, dass das Thema, wenn wir die nicht zusammenbringen, dass es das irgendwie schlechte Auswirkungen hat, aber es hat ja auch für die Erwachsenen einen großen Einfluss, wenn die einfach nicht mehr dieses Betreuungsangebot durch die Schule wahrnehmen können, belastet das ja auch die Eltern in einem großen Maße, dass also sozusagen, wenn die Schüler den ganzen Tag zu Hause sind und nicht in der Schule sind, und dann war das ja auch eine große Herausforderung in der Pandemie. Und das alleine, das ist jetzt vielleicht nicht der Hauptgrund, warum wir eine Schule brauchen, damit die Eltern auch mal irgendwie ihre Ruhe haben, aber das ist auch ein sozialer sozusagen Aspekt, der da hilft. Okay, jetzt das Thema, wird es andere Player im Schulbereich geben? Ich glaube, das ist eine interessante Frage, aber im Moment, also es gab immer wieder Versuche, dass andere Firmen, besonders in den USA, versucht haben, in den Bildungsmarkt reinzustoßen. Aber da bleiben einen hauptsächlich eher die negativen Beispiele in Erinnerung. Also dass man zum Beispiel, weiß nicht, der ehemalige und bald wieder zukünftige Präsident Donald Trump hat immer seine eigene Universität gegründet. Gibt es verschiedene andere Player, die das gemacht haben. Gibt nicht so viele Beispiele dafür, dass in diesem Bereich, besonders der schulischen Bildung, externe Player eingetreten sind und das sozusagen gut gelaufen ist. Also sowohl für die Player, die in diesen Markt eingetreten sind, noch für die Schulen, also sozusagen, oder die Schüler. Die Frage ist, was wäre sozusagen, also und eine Firma wie Apple, Google und ähnliche, die würden das ja nur machen, wenn sie sich davon einen Vorteil versprechen. Das heißt, es müsste irgendjemand dafür bezahlen oder sie müssten irgendwie einen monetären Vorteil dazu bringen. Dafür müssten wahrscheinlich die Bildungslandschaft sich verändern, dass irgendwie entweder, also in Deutschland zum Beispiel mit der Schulpflicht, ist es ja schwierig, eine Alternative dazu anzubieten. Wenn die Schulpflicht zum Beispiel wegfallen würde oder sozusagen man die umgehen kann, indem man Privateinrichtungen machen kann, dann müsste es halt einen signifikanten Markt dafür geben, dass Leute dafür Geld sozusagen für dieses Alternativprodukt Geld ausgeben. Man kann es, glaube ich, für die Zukunft nicht ausschließen, aber im Moment sehe ich da sozusagen aus den Vorzeichen von dem Markt eher nicht so eine große Herausforderung. Also ich sehe da jetzt erstmal nicht, dass da eine Marktlücke entsteht, in die reinstoßen könnten. Ich sehe das natürlich eher, also ich sehe das eher in der Erwachsenenbildung sozusagen. Also was auf uns zukommen wird, ist, dass wir, also historisch gesehen hat man irgendwann gedacht, ich mache jetzt die Schule und dann vielleicht mache ich noch die Uni und danach habe ich fertig. Und das wird sozusagen mit der immer kürzer werdenden Halbwertszeit von Wissen, die wir haben werden, wird nicht funktionieren. Und das ist wahrscheinlich ein Markt, der da interessanter sein könnte. Aber für die Schule gibt es sozusagen wirtschaftlich würde sagen, sehr viele Marktbarrieren, die verhindern würden, dass die als Konkurrent zur Schule auftreten würden. Sie könnten möglicherweise als Ergänzung sozusagen oder als, sozusagen für die, als Dienstleister für die Schulen in Betracht ziehen. Aber dazu haben leider Schulen bei uns in Deutschland meistens nicht genug Budget, um da jetzt wirklich sehr interessant für die Anbieter zu sein. Also kann passieren, aber im Moment, glaube ich, sind da die Marktbarrieren eher so, dass es nicht unmittelbar vorsteht.
Da würde ich Ihnen noch kurz zu fragen, wenn ich mir momentan das Thema KI anschaue, dann habe ich ja eigentlich nur wirklich wenig Anbieter, die also hier im Endeffekt die große Plattform zur Verfügung stellen. Also wir haben OpenAI, wo ja eigentlich heute jetzt zum großen Teil Microsoft hinterhängt. Wir haben Gemini, klassisches
Google.
Projekt. Apple sehe ich momentan noch nicht. Aber allein die zwei, wenn KI so eine große Rolle in Zukunft spielen wird, und wir sehen ja, KI ist ja auch ziemlich teuer. Wie werden sich die Firmen positionieren? Weil da laufen wir ja quasi in Monopole rein. Das heißt, wenn Schule KI nutzen möchte, werden wir höchstwahrscheinlich auf einer der beiden großen Anbieter setzen müssen. Und jetzt würde ich gerne das Thema so ein bisschen in eine andere Richtung treiben. KI ist ja nicht nur teuer, sondern es ist ja teuer, weil es auf riesen Rechenzentren läuft und richtig viel Rechenleistung braucht. Also es gab jetzt eine Studie, wo gesagt wird, eine ChatGPT-Abfrage ist dreimal so teuer wie eine Google-Suche oder kostet dreimal so viel Strom und dreimal so viel Wasser. Ja, wie muss sich Bildungssystem denn da positionieren? Im Thema ja, Nachhaltigkeit, denn wenn wir das jetzt komplett in den Schulbereich einsetzen, und das sieht ja danach aus, dass KI dort immer eine größere Rolle spielen wird, dann werden Bildungssysteme auch zum Verstärker des Klimakillers.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also es gibt gute Nachrichten und schlechte Nachrichten in dem Bereich. Also die Sache ist auf jeden Fall so, wie du es beschrieben hast, dass die drunterliegenden Modelle immer komplexer werden und dass die im Prinzip nicht mehr jeder sein eigenes Modell bauen kann, sondern dass es da oft eben sozusagen spezialisierte Anbieter geben muss, die da in gewisser Weise die Grundlagenarbeit machen. Auf der anderen Seite haben wir das ja in gewisser Weise auch in anderen Feldern, wo dann zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an unseren Computer denken, es gibt nicht unendlich viele Anbieter von Betriebssystemen zum Beispiel. Ne? Im größten Teil habe ich die Wahl, ob ich einen Windows-Rechner benutze, einen Apple-Rechner oder wenn ich ganz adventurous bin oder abenteuerlustig bin, kann ich mir vielleicht noch einen Linux-basierten Rechner zusammenbauen. Und das ist dann halt eben so, dass es eher so eine Art Plattformthema ist. Und so ist es eben auch bei dem Thema KI, dass sozusagen da die Grundlagen, sowas wie das Betriebssystem, ist dann eben das Foundation Model, das Large Language Model in dem Fall. Und auf dieses Technik wird dann halt eben aufgesetzt. Ne? Wenn ich irgendwie quasi Apps für Microsoft oder Apple schreibe, dann setze ich mich ja quasi auf das Betriebssystem drauf. Und es gibt aber auch noch die gute Nachricht, dass, ist jetzt schon ein bisschen länger her, die Nachricht, aber dass aus der internen Kommunikation von vielen dieser Anbietern hervorgeht, dass sie auch, sich auch unheimliche Sorgen machen, weil sie noch nicht dieses eine Ding gefunden haben, wo sie sich sozusagen eine Art Abstand zur Konkurrenz sichern können oder vor allen Dingen auch zu Open Source Anbietern, ne? Um jetzt um dem Bild bei dem Betriebssystem zu sein. Apple und Microsoft sind sehr weit oder haben sich sozusagen so eine Art Competitive Advantage gegenüber Open Source Anwendungen geschafft, weil viele Sachen laufen halt einfach nur auf Microsoft zum Beispiel. Da gibt es sozusagen eine Art Marktbarriere gegen Competitors und bei den Large Language Model ist es eher so, dass sie sagen, die sehen im Moment nicht den Hebel, wo sie wirklich fundamental besser sind als Open Source Modelle. Da gibt es zum Beispiel Meta oder Facebook hat ja zum Beispiel auch eigene Foundation Model gebaut, hat sich entschieden, die einfach Open Source zu stellen, weil sie gesagt haben, für sie ist das nicht so spannend, das proprietär weiterzutreiben, sondern sie möchten jetzt lieber mit der Community zusammen daran arbeiten. Und diese Llama-Modelle nennen die sich zum Beispiel, die sind, wenn man sie testet gegenüber den kommerziellen Anbietern, sind sie für bestimmte Anwendungen gleichwertig oder zum Teil sogar überlegen. Das heißt sozusagen, einerseits sieht es im Moment so aus, dass die nicht kommerziellen Modelle auf Augenhöhe sind, und wir haben auch in anderen Feldern sozusagen damit, also können wir damit arbeiten, dass es nur zwei oder drei Player in dem Bereich gibt, wenn das eben sozusagen nur die Grundstock, die Grundversorgung ist und man darauf aufbauen kann.
Aber Meta, auch wenn die das jetzt, wenn die jetzt vielleicht auf Augenhöhe sind mit Microsoft und auch mit Google, aber nichtsdestotrotz müssen die Sachen ja auch dort auf dem Großrechner gerechnet werden. Das heißt, da produziert halt der Großrechner von Meta eben jede Menge oder verbraucht jede Menge Strom und jede Menge Wasser. Das ändert ja nichts an der Nachhaltigkeit. Also das, was du jetzt so verglichen hast, war ja eher so die Qualität der Modelle.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Also Jacqueline wollte da, glaube ich, auch noch kurz nachfragen.
Ja, ich finde auch generell, Nachhaltigkeit spielt ja auch so in dem Bereich Politik auch wieder ein. Ne? Da ist ja auch Politik mit verwoben und versucht ja da auch immer gerade generell dann den Bereich sehr stark zu pushen. Und jetzt hört man überall KI und alles versucht sich in dem Bereich so zu positionieren. Und wir haben dann gedacht, naja gut, wo verschwindet uns die Nachhaltigkeit so ein bisschen hin? Gerade auch, wenn man im Bereich individuelle Bildung denkt, also das, was Detlef gerade mit den Kosten einer Suche versucht hat vorzurechnen als Beispiel, das ist ja schon enorm, ne? Wenn man sich das mal so anschaut. Also so viele Schüler sitzen im Unterricht und sind einfach nebenbei damit beschäftigt, irgendwie einen Prompt in ChatGPT einzutippen und versuchen dann damit ihre mündliche Note irgendwie aufzubessern. Und das ist unglaublich viel. Also ich glaube auch, oder würde mal sagen, dass tatsächlich dieses Prompten im Vergleich zu der vorherigen Suchmaschine mit Google oder Suchmaschinennutzung einfach ich kann gar keine Zahl dafür nennen, wie hoch das gestiegen sein könnte. Aber also gerade wenn ich meine Schüler sehe, also ins Unermessliche, ne, gefühlt. Und da fragt man sich halt natürlich, wie muss sich da Politik überhaupt positionieren? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, da muss Politik jetzt aber mal eingreifen, um eben halt diese Nachhaltigkeit gegen individuelle Bildung zu setzen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema sozusagen. Also auf jeden Fall, man kann heute nur sagen, dass im Moment KI oft weniger nachhaltig ist als die Konkurrenztechnologien. Ne? Sozusagen, du hast gerade das Beispiel gebracht mit der Rechnung. Man kann denen ein paar Sachen entgegenhalten. Der erste Punkt wird sein, dass Google einfach, also alle Anbieter von Suchanfragen planen, das sozusagen KI-basiert umzubauen. Und das heißt, man wird auch über kurz oder lang zum Beispiel bei Suchanfragen nicht, egal ob ich möchte oder nicht, wenn ich eine Google-Anfrage stelle, wird das über eine KI-Anfrage laufen. Das heißt, ich werde da keine Einsparungen machen können. Und vielleicht auf der positiven Idee ist, dass es eigentlich bei allen Technologien, die neu entstehen, die sind immer am Anfang in gewisser Weise dreckiger, als sie am Schluss sind, quasi. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, nehmen wir mal den Verbrennungsmotor. Ja, es ist eine überkommene Technologie und wir möchten bald alle mit Elektroautos fahren. Aber selbst da ist ja die Entwicklung, wenn man sich vorstellt, wie schlimm die früher waren. Ne? Also da hatten wir verbleiten Sprit, die Effizienz war völlig daneben und sozusagen es war also extrem dreckig, und einfach über den technologischen Fortschritt sind die Technologien besser geworden, und es ist zu hoffen, dass es uns mit KI auch gelingt, und idealerweise kommen wir irgendwann sogar in den Genuss, dass wir eben mit KI aktiv Klimaschutz oder sozusagen Nachhaltigkeit betreiben können, indem wir eben KI einsetzen, um Anwendungen zu finden, die uns helfen, in anderen Stellen CO2 einzusetzen. Aber die aktuell ist es noch nicht, sind wir da noch nicht, wo wir sein wollen. Und wir werden da auch, glaube ich, das Rad nicht, also zurückdrehen können, sozusagen. Das Thema wird kommen, es wird größer werden. Und wir können uns halt nur anstrengen, das einerseits bewusst zu machen, dass wir sozusagen überlegen, muss es jetzt gerade sein, in gewisser Weise, sondern sich selbst zu beschränken und daran zu arbeiten, dass die Technologie eben umweltfreundlicher wird. Und ja, ansonsten ist es schwierig.
Okay, letzte Frage an dich. Glaubst du, dass KI-Prompts weiterhin auch kostenlos bleiben werden, also von den großen Anbietern, dass man es das kostenlos nutzen kann, wie bei Suchmaschinen? Oder glaubst du, dass es doch irgendwann zu Kosten kommen wird, die man auf den Endanwender und somit auch auf die Schülerinnen und Schüler umlegen wird, auch auf die Lehrerinnen und Lehrer? Und dass Schulen dann vielleicht auch in so eine, ich nenne sie jetzt mal, in so eine Geldfalle reintippen, weil wenn wir einmal damit unterrichten und arbeiten, kann man das Rad nicht mehr zurückdrehen.
Ich glaube, dass wir da, das also zeichnet sich schon ab, dass wir da dieses Geschäftsmodell, was wir auch an anderer Stelle sehen werden, dass es sehr spezialisierte, sehr Premium-orientierte Leistungen geben wird, die extrem teuer sind. Ich glaube, OpenAI hat gerade ein neues Premium-Subscription-Modell vorgestellt, wo das, glaube ich, pro Monat mindestens in den hunderten Euro bis in die tausende Euro gehen kann
Ja.
für eine Einzellizenz. Die werden aber weiter immer einen gewissen Grundstock kostenlos anbieten, so wie wir es auch bei anderen Dingen kennen, wo sozusagen die absolute Grundfunktionalität, also ein gewisses Maß an Grundfunktionalität immer kostenlos sein wird, weil die Leute einfach nicht bereit sind, dafür zu bezahlen oder man auch eben einfach da Markt mitnehmen, also sozusagen Adoption, ne? Also wenn ich jetzt die, ich bin schon an die kostenlose Variante gewöhnt, bin da orientiert und dann habe ich eher Lust, diese Premium-Variante zu gucken, zu benutzen. Das heißt, also es gibt da bestimmte Modelle und Effekte, die nahelegen, dass es immer ein gewissen Maß an kostenloser Funktionalität geben muss, dass dieser kostenlose Funktionsumfang eher zunimmt, aber dass bestimmte Premium-Features extrem teuer sein werden. Das ist, glaube ich, der Trend, der sich gerade abzeichnet. Und dann ist halt die Frage, welche Anwendungen dann für die Schule relevant sind, ob das wirklich diese Premium-Angebote sind oder ob es da auch mit den Basisfeatures man schon weit kommt. Und aktuell sieht es so aus, dass wir mit den Basisfeatures ja auch schon viele tolle Dinge machen können.
Okay, ja, dann hoffen wir mal für uns als Schulen, dass wir das erstmal weiterhin nutzen dürfen, kostenlos. Ja, wir sind durch mit unserem Podcast für heute. Das heißt, wir verabschieden uns wieder. Vielen, vielen lieben Dank an Alex, dass du dabei warst.
Sehr gerne,
Genau,
hat mir sehr viel
danke.
Spaß gemacht.
Für deine Expertise war wirklich spannend, mal von einem Profi zu hören, was hinter den Modellen und hinter den Ideen zum Teil steckt. Dann vielen lieben Dank an Jacqueline wieder für deine tolle Unterstützung.
Nicht dafür.
Und letzte Information, unser nächster Workshop zum Thema Big Data findet am 21. Januar statt. Und wie immer um 13:30 Uhr als Online-Veranstaltung. Weitere Infos findet man auf unserer Webseite smartschool.education. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank und es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch.
Auf jeden
Und
Fall.
dann
Ja,
bis
danke.
bald. Danke
Genau,
und
bis
dann würde ich
bald.
sagen, verabschieden wir
Bis
uns.
bald.
Bis bald. Tschö.
Tschüss.